Der Poetry Slam am 20.04. im English Theater Frankfurt. Prolog. Vor dem Slam. Berlin. Es ist kurz vor 12. Mein Zug fährt in knapp 20 Minuten. Doch so lang kann ich nicht mehr warten. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich liebe Berlin, aber mehr so als Freund. Oder wie ein Partner, den man aus Bequemlichkeit nicht mehr los wird. Frankfurt ist meine aufregende Affäre, meine heimliche Droge, mein funkelndes Geheimnis. Die hessische Flamme in mir ist nie erloschen. Sie brennt und lässt mich jetzt rennen. Ich lasse alles hinter mir. Ich schaue nicht zurück. Frankfurt, ich komme. Diese Nacht wird uns gehören. Frankfurt, 15 Uhr. Ich steige aus und renne. Ich bin auch die ganze Zugfahrt lang gerannt. Immer vom Anfang des Zuges bis zum Ende. Ich konnte nicht stillsitzen. Alle Erinnerungen an den Slam im English Theater wurden lebendig und leuchteten hell, sobald ich die Augen schloss. Die lebensfrohen Gesichter des Publikums. Das Bühnenlicht, das Haut und Seele gleichermaßen wärmt. Das angeregte Gemurmel in der Bar vor und nach dem Slam, die lieben Leute, all das, was man so unendlich vermissen würde, wenn man mal das Haus nicht verlassen dürfte, aber das ist utopisch. Ich betrete das English Theater. In diesem Moment lässt man die Welt wortwörtlich mit ihren Türmen, ihren Märkten, ihren Ansprüchen, den Bedrohungen, Profiteuren und Wettbewerben hinter sich. Poetry Slam ist eine Karikatur dieser Welt. Es gibt nichts zu gewinnen. Der Wettbewerb ist ein Spiel und Regeln sind leicht. Es ist 18 Uhr. Einen Soundcheck machen wir schon lange nicht mehr. Die Techniker beherrschen ihre Arbeit. Soundchecks sind was für unsichere Zauderer. Das erste Highlight erwartet mich. In der Bar haben sie bereits die legendären Sandwiches für die Künstler belegt. Nicht etwa so Standard-Backstage-Lappen mit Jahrkäsescheibe, deren nicht vom Brot bedeckten Ränder sich trocken einkringeln, sondern liebevoll gefertigte Laugengemälde mit Pesto, guter Butter, Salat und zwei Jahrkäsescheiben, aber so geschnitten, dass kaum Käse frei in der Luft hängt. Die Slammer betreten das English Theater durch einen Geheimgang, der vom Chef der Commerzbank persönlich bewacht wird. Ob die Commerzbank einen Chef oder eine Chefin hat, habe ich nicht recherchiert, aber hey, machen wir uns nichts vor, es wird ein Chef sein. Es ist 19.25 Uhr, in 5 Minuten geht es los. Die Slammer streiten sich um das letzte Sandwich, Carsten gewinnt natürlich, er ist stark und einer der wenigen erwachsenen Slammer der Slam-Szene. Natürlich sind die meisten Slammer der Szene über 18, aber solche wie Carsten, die schon mal die Lampe in ihrem Backofen gewechselt haben, gibt es wenige. Das ist keine Metapher, die Lampe im Backofen wechseln. Das ist für mich ein Indikator für umfangreiche Lebenskompetenzen. Und außerdem ist meine Backofenlampe gerade kaputt und ich habe keine Ahnung, wie man sie wechselt und fühle mich dementsprechend dumm. Über das hauseigene Walkie-Talkie-System stehe ich in Kontakt mit den Technikern. Sie informieren mich, dass sie sich jetzt vom Einlass und der Bar das Okay geben lassen und ich dann gleich auf die Bühne gehen könnte. Ich lunze von der Bühnenseite auf das Publikum, wie immer ausgesucht schöne Leute, die sich noch angeregt über kluge Dinge unterhalten, denn ich sehe, wie ihre Münder schöne Worte formen. Ich will diesen Menschen gefallen. Sie sollen es gut haben. Sie haben wichtige Jobs in hohen Gebäuden. Es sind aber auch sehr junge Menschen da. Sicher eine Schulklasse. Vor denen habe ich immer ein bisschen Angst, weil ich damals in der Schule so unsympathisch war. Eine Stimme aus dem Walkie-Talkie sagt, du kannst. Ich gehe los. Der Poetry Slam. Liebe Frankfurter und Frankfurterinnen, liebe Menschen aus den angeschlossenen RMV-Tarifgebieten, herzlich willkommen zum Poetry Slam am 20.04. hier im English Theater. Bitte legen Sie Ihre Mobiltelefone, die Hand Ihres Lebensabschnittsmenschen und Ihr gutes Benehmen beiseite und rasten Sie komplett aus, denn dieser Slam beginnt jetzt. Ein Sturm der Begeisterung spült mich fast von der Bühne. Meine innere Backofenlampe leuchtet hell, die Leute haben Bock. Nur die Schüler sitzen mit verschränkten Armen da oder schmieren älteren Besuchern vor ihnen Kaugummi in die Frisuren. Es ist traurig, dass wir im Jahr 2020 diese Frage noch immer stellen müssen, aber wer weiß nicht, was ein Poetry Slam ist? Die Schüler melden sich alle. Eine Frau weint. Ich bin mir sicher, das ist ihre Lehrerin, die davor in vielen Unterrichtsstunden das Thema Poetry Slam behandelt hat. Ein Poetry Slam ist ein Gedichtewettkampf, bei dem Menschen ihre selbstgeschriebenen Texte vortragen. Das Regelwerk ist dabei so übersichtlich gehalten wie das Online-Banking-Angebot der Commerzbank. Ich blicke zur Seite. Dort steht der Chef der Commerzbank und zeigt aufgeregt beide Daumen nach oben. Er freut sich, er ist Riesen-Slam-Fan und bedient alle Slammer im Backstage ehrenamtlich mit geklauten Snacks aus den Konferenzzimmern der Commerzbank. Ich habe ihm versprochen, das zu sagen. Er ist wirklich sehr bemüht. Im Publikum stehen der Chef der Deutschen Bank und der Chef der EZB empört auf und verlassen den Raum. Na dann, Regel Nummer 1, nur selbstgeschriebene Texte sind hier erlaubt. Regel Nummer 2, keine Hilfsmittel. Und Regel Nummer 3, es gibt ein Zeitlimit von 5 Minuten pro Slammer. Die Schüler sind außer sich. Sie haben schon ewig nicht mehr so lange am Stück zugehört. Die Lehrerin lacht hysterisch. Die Auftrittsreihenfolge habe ich bereits vorher gelost. Niemand war anwesend, aber da muss man mir einfach glauben. Als erstes sehen wir Jakob Schwertfeger aus Frankfurt, danach Carsten Hohage aus Weinheim, danach Lippi Pankstrumpf aus Bremen, danach hören wir Tobias Beitzel aus einem Ort, der mir gerade entfallen ist, da dort nicht mal Intercities halten, danach Lara Ermer und am Ende hören wir Marco Valentino aus Mainz. Nun brauchen wir noch eine Jury. Wer hat Lust, die Auftretenden mit Zahlen von 1 bis 10 zu bewerten? Wobei wir nie bewerten, wie lustig oder wie ernst ein Text war oder ob er frei vorgetragen oder abgelesen war, gereimt oder nicht gereimt. Allein, was Herz und Bauch zum Vortrag sagen, soll die Wertung bestimmen. Es melden sich alle Schüler. Die aufmerksamen Techniker machen das Saallicht an, damit ich die Jury besser ausrufen kann. Beim genauen Hinsehen fällt mir auf, dass das keine Schüler sind, sondern junge Anwälte einer örtlichen Großkanzlei auf Abteilungsausflug. Die verzweifelte Frau ist wohl einfach so verzweifelt. Ich ignoriere die high-achievenden Dementoren und gebe die Stimmtafeln an Menschen, in deren Blicken ich Liebe spüre. Nun kann es losgehen. Bitte klatscht für unseren ersten Slammer, als ob es der letzte Applaus vor einer virusbedingten Slampause wäre. Jakob Schwertfeger.
Der folgende Text trägt den Titel Gib ihm. Mein Lebensmotto ist Gib ihm. Zum Beispiel Süßigkeiten. Dieses Thema muss man systematisch angehen. Ü-Eier zum Beispiel. Leute, die einfach Ü-Eier kaufen, sind Vollidioten. Die, die schütteln, sind zumindest nur durchschnittlich dumm. Aber wer die auf die Obstwaage legt, das sind Genies. 21 Gramm, kein Klappern, zu 90% eine Figur. Bam. Könnt ihr überprüfen? Stimmt. Könnt ihr richtig was lernen. Als Kind war man da noch richtig drin. Da war man auch noch der festen Überzeugung, dass Bum Bum die beste Eissorte der Welt ist. Wegen des Kaugummistiels. Was ich auch geliebt habe, war dieses grün gefärbte Wassereis in den schmalen Tüten für 10 Cent. Das immer aussah wie atomare Brennstäbe. Die Plastikkanten haben einem jedes Mal die Mundwinkel aufgerissen, bis man sich gefühlt hat wie der Joker. Ich liebe Süßigkeiten. Letztens habe ich beim Netflix-Gucken in einer halben Stunde einen kompletten Ben & Jerry's Eisbecher leer gefressen, bis ich mich übergeben musste. Ich kann euch sagen, sogar die Kotze hat geil geschmeckt. Das stimmt auch. Eigentlich sehr nachhaltig, das Eis gleich zweimal zu essen. So viel zu meiner Selbstdisziplin. Ich konsumiere wie ein Schwein. Wie viel Scheiße ich in meinem Leben schon gekauft habe. Ich war zum Beispiel mal mit einem Kumpel in Vietnam. Wir wollten eine richtige Rucksackreise machen. So mit Abenteuer in der Wildnis, weg von der Zivilisation. Stattdessen haben wir 6 Wochen lang Shopping Queen gespielt. War alles so geil billig da. Wir waren nur in Edelhotels und haben irgendwie rumgehangen und Kindern am Pool zugeguckt. Die deutschen Kinder erkennt man übrigens immer. Die haben alle eine daumendicke Schicht Sunblocker mit Lichtschutzfaktor 80 in der Fresse. Hinter denen im Wasser ist auch immer so ein bunter Ölfilm, in dem seltene Vögel verenden. In einer Stadt in Vietnam konnte man sich Sneaker selber zusammenstellen. Habe ich direkt 10 Paar genommen. Welche mit Fell, Glitzer, Nike-Logo, Gucci-Logo. Welche mit Nike und Gucci-Logo. Gib ihm. Leider waren die Sohlen steinhart. Als ich zu Hause war, habe ich das gemerkt, alle weggeschmissen. Klar, hätte ich die auch in den Altkleidercontainer werfen können, aber ganz ehrlich, was soll ein Obdachloser mit Gucci Nikes? Damit kriegt er doch ein Imageproblem. Ich versuche mittlerweile, mein Konsumverhalten zu ändern. Das geht halt auch klimatechnisch nicht klar, genau wie Fleisch essen. Mega das Methanmassaker. Deshalb versuche ich jetzt, vegetarisch zu leben. Konkret heißt das, ich habe aufgehört, Beefy zu essen. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Auf gutes Fleisch kann ich irgendwie easy verzichten. Ich werd schwach bei billigem Fleisch. Die 1-Euro-Bulette vom Fußballplatz, die dir zwischen den Zehen hängt wie Haribo-Schlümpfe. Geil! Und dazu noch Senf aus diesen Euterspendern. Was gibt's Schöneres, als diese Soßenzitzen zu melken? Das Nervige am Vegetarischsein ist, dass einen niemand dafür feiert. Veggie-Salami sieht genauso aus wie Fleisch. Wenn ich die irgendwo esse, checkt niemand, dass ich gerade die Welt rette. Das ist doch Kacke. Ich will Standing Ovations für meinen Verzicht. Ich will Fanschals mit meiner Fresse drauf. Klingt albern, aber damit bin ich doch nicht allein. Sonst würden Spenden nicht ständig in diesen riesigen 3x3-Meter-Schecks überreicht werden. Damit sagt man doch auch nur, seht her, was für ein guter Mensch ich bin. Ich halte einen Scheck in der Hand, der größer ist als deine Wohnung. Wir wissen, dass der Klimawandel kommt. Und wir wissen, dass es furchtbar wird. Und trotzdem ändern wir nichts. Das ist wie jedes Jahr wieder Weihnachten mit der Familie feiern. Immer Stress, alle ultra angespannt, ständig Streit. Und trotzdem denken wir jedes Jahr wieder, so schlimm kann es nicht werden. Aber Fakten und Zahlen reichen nicht, damit wir den Arsch hochkriegen. Dabei gibt es keine Naturkatastrophe, die sich so lange angekündigt hat wie der Klimawandel. Das ist der Streber unter den Naturkatastrophen. Klimawandel ist der Typ, der dir kurz vor der Verabredung schreibt, steige gleich in den Bus. Danke für die Info. Nein, Fakten und Zahlen bringen nichts. Der Klimawandel muss uns berühren. Und ich glaube, dafür braucht es neue Bilder. Und Kunst kann diese Bilder liefern. Zum Beispiel Julien Chayer. Der hat Fotos von sich gemacht. Da steht er in Island einfach 8 Stunden lang auf einem Eisberg und bearbeitet den ganz entspannt mit einem fucking Flammenwerfer. Fand ich lustig, weil es so absurd ist. Was hat er sich gedacht? Ich mache jetzt ein Kunstwerk gegen die Klimakrise. Fliege ich erstmal schön nach Island, ordentlich Kerosin rausballern und dann fahre ich ihn auf den Atlantik und fackel einen Eisberg ab. Geiler Plan. Maximal sinnlos. Als würde man 10 Paar Schuhe kaufen und die einfach wegschmeißen.
Die Leute eskalieren völlig. Manche haben Instrumente mitgebracht und proben gerade die Ode an die Freude. Nur die Anwälte zünden sich gelangweilt Zigarren an. Die Wertung fällt gut aus. Eine 8, eine 9, eine 9, eine 7, aber auch eine 4. Wahrscheinlich ist Jakobs sehr authentische Straßensprache zu vulgär für die Frankfurter Upper Class. Für mich ist er einer der besten Slammer Deutschlands. Als nächstes auf der Bühne begrüßen wir Carsten Hohage aus Weinheim.
Tach, Rohacke hier. Über dem Text steht oben drüber Hammer Stadtname. Das ist jetzt online ein bisschen schwierig, weil da wird jetzt normalerweise natürlich komm, hör mal Frankfurt oder hör mal Kastrop-Rauxel oder hör mal Dresden oder Buxtehude oder so. Also hör mal. Ich sag's euch ja nicht gerne, aber der Frühling fällt aus. Und der Sommer sowieso. Sommer können wir uns nicht mehr leisten. So warmes Wetter macht nämlich das Klima total kaputt. Wenn wir also weiter schön Auto fahren wollen, dann muss der Sommer leider ausfallen. Friedrich Merz sieht das auch so. Und wo wir gerade dabei sind, der März fällt auch aus, komplett, also der Monat meine ich. Also diesen Monat, in dem wir uns im Moment noch befinden, meine ich, der fällt aus. Wir sind also eigentlich jetzt gar nicht hier. Also wir sind sowieso nicht hier, aber wir sind ja online. Mein Gott, das funktioniert ja alles gar nicht. Also hier sind wir schon, also irgendwo, aber eben nicht jetzt, denn jetzt fällt aus. Thüringen fällt auch aus, komplett. Nicht nur wegen jetzt, wegen Störungen im Betriebsablauf. Da kann der Schaffner aber nichts für, also lasst den bitte in Ruhe. Wenn ihr euch irgendwo beschweren wollt, dann schreibt was ins Internet, irgendwohin, ganz egal. Hauptsache ihr benutzt viele Ausrufezeichen und Einser. Und ihr müsst mit Danke Merkel aufhören, damit der Beitrag dann auch ins Kanzleramt weitergeleitet wird. Denn Merkel, die alte Echsenmenschin, die Reptiloidin, die ist natürlich schuld an allem. Am Frühling, am Sommer, an Thüringen, am Klimawandel, an jetzt und am März. Und daran, dass die alle ausfallen. Außerdem ist Merkel natürlich schuld an Corona, und zwar sowohl am Bier als auch am Virus. Und was schlimmer ist, darüber streiten sie sich in manchen Ecken immer noch, zum Beispiel in Thüringen, obwohl das irgendwie ja auch Wurst ist. Also Thüringen ist Wurst, meine ich, also sehr viel Wurst. Ob die auch viel Bier trinken, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, die schnüffeln eher viel Klebstoff. Würde das Wahlergebnis erklären. Denn schließlich ist der Ramelow an allem schuld, woran Merkel nicht schuld ist und an allem, was übrig bleibt. Also nee, eigentlich bleibt da ja überhaupt nichts übrig, aber trotzdem an dem ganzen Rest ist die AfD schuld. Obwohl ja eigentlich schon die Merkel an ausnahmslos allem schuld ist, an dem nicht der Trump schuld ist oder der Brexit. Aber da muss die AfD natürlich daherkommen, wie sie das so tut und behaupten, nee, die Altparteien, die Systemparteien, die haben fertig. Die waren früher an allem schuld, jetzt sind wir das, wir sind ab jetzt an allem schuld. So macht die das nämlich, die AfD, mit vollem Macht- und Absolutheitsanspruch pöbelt die rum. Ab jetzt sind wir an allem schuld. Wer das nicht einsieht, wird erschossen oder muss ins Arbeitslager. Ja, nee, das waren jetzt wieder die anderen mit dem Arbeitslager. Aber das hat niemand so genau gehört, weil die ja nicht schuld sind. Ey, natürlich sind die schuld. Die sind genauso schuld wie die Merkel, die AfD, Thüringen, der Brexit, Trump, Katja Epstein, die Konservativen, das Fracking, Jan Böhmermann, Erdogan, die Windräder, Putin, die Echsenmenschen, die Handymasten, die Chaoten, die Pharmalobby, die Illuminaten, die Bürgermeister, die Liberalen, die Kirche, die Chemtrails, der Straßenverkehr, das Niederwild, die Xenophyten, das Aluminium, der Typ nebenan, die anderen, die Freimaurer oder vielleicht doch ganz einfach, wie eigentlich fast immer, die Ausländer. Oder vielleicht sogar das Weltjudentum.
Also, nein und nochmals nein. So einer bin ich nicht. Solche sind wir ja alle nicht. Aber wie sie da so von rechts bei Grün aus der Straße kamen, das konnte ich ja wirklich nicht sehen. Da kann ich ja jetzt nichts für. Da sind sie ja schon irgendwie selber schuld. Wie hätte ich sie denn da auch sehen sollen mit dem neuen Espresso-Vollautomat in der Kiste auf dem Beifahrersitz? Also ehrlich. Aber so einer, also Weltjugendtum und Ausländer und so, nee, also wirklich nicht. Aber ihre Drecksgehöre halten sie demnächst mal im Zaun, ja? Dass mein Lukas ihrer missratenen Genmischung in die Eier getreten haben soll, das kann nämlich gar nicht sein. Sowas macht mein Lukas nicht, ihr asozialer Sohn. Der hat meinem Lukas einfach so eine gezimmert, einfach so. Aber Fremdenfeindlichkeit, nee, sowas kennen wir ja nicht. Also vielleicht, wenn einer kommt und so geschwollen daherredet, ja so Hochdeutsch, wissen schon, also Hochdeutsch, dann bekommt er halt beim Bäcker nix. Wenn ihm nicht einfällt, dass es Semmeln heißt oder wenigstens Wecken, aber bestimmt nicht Brötchen oder, oh mein Gott, Schrippen. Nee, solche mögen wir ja nicht. Aber gegen also Menschen so mit dunkler Haut und so haben wir ja nix. Ausländer, Weltjugend, also was sie mir unterstellen. Aber irgendjemand muss doch schuld sein. Dieses Virus zum Beispiel, das haben doch die Chinesen selber gezüchtet und freigesetzt, damit der Westen zusammenbricht. Was, deren eigene Wirtschaft? Ach, hören Sie doch auf, ist denen doch egal, ist denen das. Und gegen Juden habe ich natürlich nichts, aber Israel, ja Israel, das ist so eine Sache. Denn am Ende sind die doch wirklich an allem schuld. Also an den Flüchtlingen und so. Also nicht, dass ich jetzt mit denen ein Problem hätte, aber dann noch in Kombination mit dem Virus und so. Naja, Sie wissen schon, wegen der Hygiene und der Prostitution und so. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Denn irgendwer muss doch schuld sein. So ein Virus entwickelt sich doch nicht einfach so. Also wissen Sie, ohne die Schwulen gäbe es ja auch AIDS nicht, oder? Irgendwer ist doch schuld. Irgendwer an den Seuchen, den Erdbeben, dem allgemeinen Verfall der Sitten, den Allergien, der Legasthenie, am Krebs, daran, dass Opa gestorben ist, am Hundekot, am Klimawandel, den Kriegen, der Armut. Irgendwer muss doch verstehen, dass ich das nicht war, dass wir das nicht sind. Ich will doch nur mit meinem neuen Espresso-Vollautomaten für 1500 Euro nach Hause. Und dann kommen Sie da von rechts und fahren einfach in mich rein? Nur weil Sie behaupten, Sie hätten Grün gehabt? Da war doch die Ampel mit Sicherheit falsch geschaltet. Und jetzt schauen Sie sich den Schaden mal an. Wer soll sich denn da um die Lager scheren und für Decken spenden, wenn man wegen solchen wie Ihnen ständig für solche Schäden selber aufkommen muss? Da ist doch irgendwer schuld. An den Vulkanausbrüchen, den Fluten, dem Waldsterben, den Gletschern am Ozon und an all den ganzen furchtbaren, gemeinen Arschlöchern.
Das Publikum rastet komplett aus. Die Ode an die Freude erklingt. Schief, aber immerhin. Und Blumen werden geworfen. Commerzbankkunden überweisen über ihr benutzerfreundliches Online-Banking Geld an wohltätige Organisationen. Einzig die Anwälte sind still. Konzentriert mischen sie Champagner in Monster Energy Drink Dosen. Die Wertung ist eine 8, eine 9, eine 9, eine 7 und eine 4. Wahrscheinlich ein CDU-wählender Sommerliebhaber aus Thüringen. Für mich ist Carsten einer der besten Slammer Deutschlands. Bitte begrüßt mit mir auf der Bühne Lippi Pankstrumpf aus Bremen.
Hallo. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte damals irre Angst vor Spinnen und jetzt tue ich es selber. Mein Text heißt: Wieso können Reifen nicht reifen und Eier nicht eiern, aber Eier reifen und Reifen eiern? Die kleine Emma spielt gerne mit Wörtern. Sie verdreht sie und betont sie auch gerne neu, und wenn sie dann einen neuen Sinn darin hört, dann fühlt sie sich irgendwie frei. Die kleine Emma spielt mit ihren Wörtern im Traum, wackelt hin und her, als wäre sie dort und nicht im Klassenraum. 10 Jahre später. Emma ist nun in einem Alter, in dem man eigentlich weiß, dass Träume oft nicht realistisch sind. Etwas, worüber man höchstens mal lacht, doch Emma wusste das nicht und hat sie einfach in ihre Realität gebracht. Sie erschuf mit bloßen Gedanken eine neue Welt ohne Grenzen und Schranken, ohne Krieg und Geld. Zuerst schaffte sie alle Nationen ab, bis es nur noch eine gab, in der alle ab und an Fässer ziehen, um der Faszination zu dienen. Dann backte sie so viel, es gab Kekse satt, sodass jeder, der wollte, auch ein Plätzchen dort hat. Die Landschaft dort hatte ganz, ganz viele wunderbar unlogische Wortspiele. Es gab dort zum Beispiel einen kreativen Fantasy. Mitreißende Einflüsse gingen bis übers Knie. Es gab ganze Wälder voller Bedürfnisbäume und ein Schreckensgebirge, die Albträume. Es gab dort keine Ohr, sondern Humorwürmer in Scharen. Und wenn die Leute lachten, waren sie plötzlich voll mit Ha-Haaren. Streit und Krieg gab es dort keinen, denn Emma war der Meinung, dass Frieden viel zu schön ist, um War zu sein. Doch eines Tages, als sie mal wieder durch den Fantasy schwamm, hörte sie Gewehrschüsse. Bam! Sie rief, ich will hier keine gewaltvollen Krisen. Dann tauschte sie die Waffen gegen Käsescheiben. Hier, zum friedvolleren Schießen. Und wollt ihr euch dann immer noch aneinander reiben, könntet ihr, anstatt die Faust zu erheben, euch lieber Ratschläge geben. Kaum war es vorbei mit dem Schießen, hörte sie jemanden niesen. Sie eilte dorthin und begann ihn mit Wasser zu begießen. Ey, kannst du mir mal sagen, was das bitte bezweckt? Ich lösche das Feuer, denn du wurdest doch gerade von einem Virus angesteckt. Kaum war der Mensch also wieder genesen, war plötzlich der Fantasy am Lecken gewesen. Ja, überall tropften nun kreative Ergüsse und sie überlegte, was man hier wohl tun müsse. Obwohl ein Zungenlähmungsapparat bezweckt, dass etwas aufhört, wenn es leckt? Ein Versuch würde sich sicher lohnen und so begann sie sofort mit der Zungenlähmungsapparatproduktion. Als der Fantasy nun nicht mehr leckte, sich niemand mehr bekriegte und kein Virus mehr ansteckte, überlegte sie, was sie jetzt wohl tun müsse. Daraufhin pflückte sie ein paar ihrer Bedürfnisse und sofort fiel ihr ein, ich muss wohl auf ein paar Schnapsideen in die Wunderbar rein. Dort ging gerade eine fette Party ab. Alle schienen sich zu verstehen, weil jeder jedem ein bisschen seine Emotionen gab, begannen die Leute mit anderen Augen zu sehen. Oh mein Gott, ich sehe gerade ein, Aussehen ist eigentlich nur Schein und irgendwie gemein, denn jede Scheinbildung ist auch nur eine Einbildung. Ich begann mir nun einzusehen, dass alle ihr Aussehen von anderen lernten, drum höre ich nun auf, auszusehen und beginne mich einzuernten. Sie brach nun den Maßstab durch, an dem sich alle messen. Boom! Germany's Next Topmodel hatte man bald vergessen, genau wie Heidi Klum. Das neue Schönheitsideal war weder breit noch schmal. Was wir nun als Schönheit krönen, ist das Dankeschön. Emma guckte auf die Uhr. Ups, es ist ja schon so spät, ich muss sofort in die Universität, denn nun muss ich eine wissenschaftliche Arbeit tun. Doch sie hatte so Angst, die Quellen zu vergessen, drum ging sie erstmal in die Mensa, um wissenschaftlich belegte Brötchen zu essen. Bist du verzweifelt? Fragte der Koch. Emma nickte. Wusste ich doch. Dann brauchst du noch etwas Soße und Rotkohl, welcher bezweckt, dass dein Kloß im Hals wenigstens besser schmeckt. Als Emma nach dem Snack dann in der Uni ankam, sah sie Dozenten und Dutzerpel im Watschegang gehend und quakend, bitte zitiere nicht mehr, flehend, drück lieber Menschen, denn das bereitet uns keinen Schmerz. Dafür musst du dann auch nicht mehr nur funktionieren, sondern darfst auch Herz. Da kam Emma eine Idee. Sie klaute Klaus seine Uhren, zack, warf sie weg und so schaffte sie Klausuren ab. Und auch sonst brauchte man keine Tests mehr, es gab nur noch Proteste, yeah. Ja, Emma erschuf eine neue Welt, dadurch, dass sie fantasierte und in der das, was sie da spinnte, wirklich passierte und auch so funktionierte. Sie erschuf mit bloßen Gedanken eine neue Welt ohne Grenzen und Schranken, ohne Krieg und Geld. Doch diese Geschichte war leider gelogen, denn viel zu früh wurde Emma verbogen. Die kleine Emma spielte gerne mit Wörtern. Sie verdrehte sie und betonte sie auch gerne neu und wenn sie dann einen neuen Sinn darin hörte, dann fühlte sie sich irgendwie frei. Die kleine Emma spielte mit ihren Wörtern im Traum, wackelte hin und her, als wäre sie dort und nicht im Klassenraum. Doch am nächsten Elternabend vermutete man dann, dass die kleine Emma sich nicht konzentrieren kann. Zum Arzt musste Emma deshalb am nächsten Tag und der sagte, dass alles wohl am sogenannten ADHS lag. Er gab den Eltern einen Zettel mit der Aufschrift Ritalin, damit sollten sie doch gleich zur Apotheke ziehen. Emma bekam dann auch super Noten. Zu viel Spinnen war ihr verboten, hatte dadurch aber auch super Durchschnittsquoten. Drum wird sie nun in die Wirtschaft gehen, wird statt Bedürfnisbäume Zahlen wachsen sehen und diese neue Welt konnte nie entstehen. Aber gut, vielleicht war das ja auch alles Blödsinn und Stuss. Aber trotzdem eine kleine Bitte zum Schluss. Vergessen wir doch alle mal unseren Ekel und unsere Angst vor Spinnen und kehren diese nach innen, um uns zu ermöglichen, selber zu spinnen. Und dann lasst uns Bedürfnisse pflücken von Bedürfnisbäumen und Bauklötze stauen, um mit den Steinen aus Traum dann eine bessere Welt aufzubauen. Denn dann könnten so wie Geier geiern und Pfeifen pfeifen, vielleicht Eier auch eiern und Reifen auch reifen und dann würde es vielleicht sogar passieren, dass sich kaputte Reifen durchs Reifen selbst reparieren.
Das Publikum ist enthusiastisch. Sie schmelzen ihre Instrumente und wollen eine Statue für Lippi Punkstrumpf gießen – Die Hälfte der Anwälte klatscht sogar mit. Lippis Sprachwitz hat noch die steinernsten Herzen erweichen können. Oder der Champagner Energy kickt gerade. Die Wertung ist merkwürdig verhalten. Eine 8, eine 9, eine 9, eine 7 und eine 4. Wahrscheinlich wollte ein Jurymitglied die nachvollziehbare Abneigung gegen Becks Bier über eine schlechte Bewertung für die Slammerin aus Bremen ausdrücken. Als nächstes, hier auf dieser Bühne, Tobias Beitzel.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte heute ein wenig über meine Herkunft sprechen. Ich bin nämlich Teil der einzigen Volksgruppe, die man in Deutschland aktuell noch beschwerdefrei diskriminieren darf. Ich bin nämlich Dorfbewohner. Ich komme aus Ahrfeld, was ein kleines Dorf in der Nähe von Bad Berleburg ist, was wiederum eine kleine Stadt in der Nähe eines Waldes ist. Und was machen wir Dorfbewohner, die wir ja keine Clubs haben, keine Konzerte, kein großes Kulturangebot? Wir gehen in die Kneipe. Auch ich gehe sehr, sehr gerne in die Kneipe. Da beginnt allerdings schon der Interessenskonflikt, denn leider machen bei uns aktuell viele kleine Kneipen zu. Nicht unbedingt, weil da niemand mehr hingeht, sondern auch, weil die Besitzer dann in ein Alter kommen, mit der sie die Rente nicht mehr hinter der Theke verbringen möchten. Und dann übernimmt das leider niemand mehr. Und so hat auch bei mir im Dorf leider im vergangenen Jahr die Kneipe zugemacht. Und das hat mich veranlasst, das folgende Gedicht zu schreiben. Wie verlassen wirkt die Straße, die das Dorf in Hälften teilt. Alle Bürgersteige leer, niemand hastet, niemand eilt. Fachwerkhäuser werfen Schatten, dazwischen alles schwarz. Nur gelegentlich ein Auto, ansonsten wirkt der Ort. Er starrt. Aus den Fenstern flackert blaues Licht, samstags TV-Programm nach. Verstehen Sie Spaß, mit Kanz ist das Sportstudio noch dran, die Hecke punktgenau geschnitten. Der Nachbarschaft zur Freude. Ja, man kennt sich und man grüßt sich, denn die herrscht noch. Heile Welt. In einer Ecke dieser heilen Welt, da scheint noch helles Licht, das aus matten Fensterscheiben dringt, die Dunkelheit durchbricht, schwingt die Tür auf, dringen Gespräche und Musik raus in die Nacht drin, wird gefeiert und getrunken und gesungen und gelacht. Die Gäste sitzen an den Tischen und an der Bar ganz vorn. Ja, hier gibt's kein Long Island Iced, hier gibt's Obstler oder Korn. An den schmalen Wandregalen reihen sich Pokale ein. Geflügelzüchter, Wanderfreunde, Fußballclub, Gesangverein. So wie es hier heute aussieht, sah es hier schon immer aus. Und auch die immer gleichen Lieder schallen aus den Boxen raus. Und über diese gute, alte, vertraute Szenerie, über Kneipe, Bier und Gäste, über alles das wacht sie. Machst uns mal noch drei Bier? Diese Worte, schnell gesprochen, dringen an ihr Ohr heran, übertönen das Gelächter, die Gespräche, den Gesang, ein kurzer Blick nur in die Richtung, aus der die Worte kamen, und schon fangen ihre Hände wie von selbst zu wirken an, finden blind gewohnte Stellen, greifen sicher nach dem Glas, kennen jeden Zentimeter hier auswendig noch im Schlaf, ja selbst der Winkel jeden Glases unterm Hahn positioniert, ist nach unzähligen Malen immer gleich. Wie einstudiert. Und so zapft sie die drei Gläser, ohne einen Blick darauf. Punktgenau mit kaltem Bier und einer perfekten Krone drauf, nimmt dabei noch die Bestellung von den nächsten Tischen an und lässt den Blick stets prüfend schweifen. Hat im Auge Frau und Mann. Die drei gehen auf meinen Deckel. Welchen Namen sie auf den Deckel schreibt, das muss sie gar nicht fragen. Kennt doch jeden ihrer Gäste und die meisten schon seit Jahren, hat so manchem hier vor langer Zeit das erste Bier gezapft. Der nun 30 Jahre später an der Theke noch nimmt Platz, ja, an der Theke, an der seit Anbeginn das Herz der Kneipe schlägt, deren Holz nun mittlerweile schon so manche Narbe trägt, weil sie Zeuge von so vielen und so langen Nächten war. Mal war der Raum stets gut gefüllt, mal waren die Gäste rar, mal standen sie hier Arm in Arm und feierten sich selbst, mal wurde nur der Schmerz betäubt, die Trauer abgestellt. Doch egal, wer nun in all der Zeit an diese Theke kam, ob er laut war oder still, ob er voll Freud war oder Gram, er bekam stets, was er wollte, und er wurde gut bedient. Sprechen musste nur, wer wollte, und wer schweigen wollte, schwieg. Doch das Bier lockert die Zunge, und der Schnaps tut das erst recht. Und so kam es an den Tischen zu so manchem Wortgefecht, da wurde die Kneipe schnell zum Parlament, die Gäste zu Parteien. Ja, manchmal hörte man die Männer noch bis vor die Türe schreien, doch sie kannte ihre Gäste wusste damit umzugehen. Ihre Herrschaft in der Kneipe konnte niemand widerstehen, denn sie war Chefin, Wirtin, Kellnerin, Security zugleich, Therapeutin, Psychologin, offenes Ohr zur selben Zeit. Sie hat ein halbes Leben lang fast jeden Abend hier verbracht, hat gesehen, was diese lange Zeit mit Dorf und Menschen macht. Ja, so viel hat sich verändert. Aber eins blieb immer gleich, dieses Licht, das jeden Abend aus den Kneipenfenstern scheint, dem die Leute immer folgten, Tag für Tag und Jahr für Jahr, und das Mittelpunkt und Treffpunkt für das kleine Örtchen war. Aber heute brennt dieses Licht zum letzten Mal über der Bar. Ein letztes Mal ist hier geöffnet, es sind alle nochmal da, ein letztes Mal sitzt man zusammen bei einem letzten Bier und erzählt alte Geschichten, singt und lacht bis früh um vier, doch irgendwann gehen auch die Letzten. Alle Deckel sind bezahlt, alle Gläser sind gespült und der Morgen naht schon bald. Und nun sitzt sie dort schlussendlich in der Kneipe ganz allein. All das, was sie hier erlebt hat, zieht nochmal an ihr vorbei, ja, all die Abende und Nächte, all die ganze lange Zeit. Die Geschichten und Momente werden nun Vergangenheit, sie lässt den Blick noch einmal schweifen und geht dann ganz langsam raus. Und das Licht hinter den Fenstern, das geht nun für immer aus.
Das Publikum ist außer sich. Sie tätowieren sich mit improvisierten Tätowiermaschinen Tobis Namen auf die Haut. Ein paar der Anwälte sind eingeschlafen, andere singen Lieder vom Wendler. Die Wertung ist verdammt gut. Tobi erhält eine 7, eine 8, eine 9, eine 9, aber auch eine 4. Wahrscheinlich ist da jemand in der Jury einfach total frustriert, weil er gerade in einem schwierigen Rechtsstreit mit ungehobelten Junganwälten steckt und lässt hier Dampf ab. Als Vorletztes im Wettbewerb Lara Ermer.
Der Text trägt den Titel Let's Talk About Sex. Es ist irgendein Hollywood-Film mit austauschbarem Namen und ebenso austauschbaren Charakteren. Er kriegt sie, sie kriegt ihn. Überhaupt alle kriegen sich und sind unerträglich schön dabei. Und dann ist da diese Sexszene. Sie liegen sich in den Arm, schauen sich tief in die Augen. Er hebt sie hoch und presst sie an die Wand, denn sie ist leicht wie eine Feder und er ein richtiger Mann. Und auch dabei sind sie selbstverständlich unerträglich schön. Es ist alles sehr romantisch, aber immer noch angenehm steril. Irgendwann wechseln sie hinüber ins Bett und zerwühlen die Laken, aber nie zu unordentlich, bis er kommt. Sie seufzen, dann schlafen sie selig umschlungen auf und ineinander ein. Und ich habe ein paar Fragen. Hatten sie Sex ohne Kondom oder mit? Wenn da kein Kondom war, ist der junge Mann kaputt oder was zur Hölle haben sie mit seinem Sperma gemacht? Wenn da ein Kondom war, wie haben sie es unbemerkt an seinen Penis und wieder heruntergezaubert? Kann mir den Trick bitte jemand beibringen? Und am allerwichtigsten, warum verdammt schwitzen die beiden nicht? Es heißt immer, Pornos würden verzerrte und ungesunde Vorstellungen von Sexualität produzieren, aber der Quatsch, den Hollywood-Streifen da machen, der ist irgendwie akzeptiert. Dabei ist das doch ein ähnliches Problem. Menschen, die solche Szenen drehen, möchte ich gerne bei den Schultern packen und ihnen sagen, niemand, niemand schläft nach dem Sex ein, während er noch in ihr ist. Das ist mega ungemütlich. Und zumindest das Kondom sollte man vorher noch beseitigen. Die größte Informationsquelle zum Thema Sex ist für Jugendliche das Internet. Mit all den witzigen und bunten Filmchen, die es da so gibt, romantische Komödien und Pornos also. Man stelle sich mal vor, die Hauptinformationsquelle für junge Menschen zum Thema Autos wären Bobbycars und die Transformers-Filme. Das Ergebnis wäre das gleiche. Viel Verwirrung im Verkehr. Mit dieser lückenhaften Bildung werden junge Menschen aufeinander losgelassen. Dabei ist es beim Bettsport wie bei den meisten Sportarten. Als Anfänger reicht es höchstens für eine sehr lieblose Teilnehmerurkunde. Schön, dass du da warst. Nur weiter so. Dranbleiben. Nur, dass beim Sex hoffentlich keine stolze Mutter am Spielfeldrand für dich applaudiert. Die wenigsten würden von sich behaupten, dass sie ohne Training ein Yoga-Naturtalent wären. Soll man sich dann aber nackt mit einem anderen Menschen auf sich drauf verrenken, will jeder Körperklaus auf Anhieb der Beste in 27.000 verrückten Positionen sein. Zur allgemeinen Verwirrung kommen dann diverse Körperflüssigkeiten hinzu. Hier ein bisschen Sperma, da etwas Speichel, zwischendrin eine Menge Schweiß und Vaginalsekret und tada, fertig ist der wollüstige Wurstsalat. Wenn sich dann noch ein bisschen Luft dazwischen mogelt, zack, Muschifurz. Sex macht mehr verwirrende Geräusche als jedes Furzkissen und trotzdem versuchen wir verzweifelt, unsere Würde dabei zu bewahren. Wem machen wir da was vor? Spätestens als irgendjemand Dirty Talk erfunden hat, war klar, dass Sex immer Material für die ein oder andere Peinlichkeit bieten wird. Fick mich! Fick mich! Du, der arme Mann, fick dich schon seit geraumer Zeit. Wenn du vom Beifahrersitz aus bei 200 auf der Autobahn dem Menschen am Steuer vollkommen hysterisch »Fahr doch!« ins Gesicht brüllst, dann kommt der nicht schneller ans Ziel. Und das ist bei weitem nicht alles, was schief gehen kann. Egal, wie romantisch oder erotisch der Moment auch sein mag, irgendwo wartet immer der nächste Krampf. In der Wade, Krampf, im Oberschenkel, Krampf. Wie zur Hölle kann man eigentlich einen Krampf im Hintern haben? Die Nase juckt, irgendwer dotzt mit dem Kopf gegen das Bettende, man bekommt Durst von der Bewegung, man denkt aus Versehen an eine Hausarbeit und verliert die Lust, man denkt aus Versehen an seinen Nachbarn und verliert die Lust, man wird aus Versehen nüchtern, sieht sein Gegenüber klarer und wow, verliert man die Lust. Irgendwas ist immer. Wenn idealerweise beide mal gekommen sind, ist der Stress noch lange nicht vorbei. Nun beginnt das fröhliche Hantieren mit viel zu großen Handtüchern und fitzeligen Taschentüchern. Manche Menschen lieben das Risiko und starksen einfach breitbeinig ins Bad, im waghalsigen Versuch, dabei nirgends Spuren zu hinterlassen. Und trotz alledem glorifizieren wir Sex zu etwas so Besonderem, etwas, das so intim und wichtig und persönlich ist, dass es auf keinen Fall plump und albern oder gar menschlich sein darf. Also reden wir mal lieber nicht drüber, bevor noch irgendwer was Falsches sagt. Wenn das, was die Filmwelt da macht, wirklich Sex sein soll, bin ich wohl die Königin der Outtakes. Und das hat mich so lange verunsichert, bis ich verstanden habe, dass im Bett gemeinsam zu lachen das Schönste und Intimste der Welt sein kann. Sex hat relativ automatisch sehr viel mit Nacktheit zu tun, und nur wer mit seinen Hüllen seine Hemmungen fallen lässt, kann sich komplett fallen lassen oder, um im Verkehrsvokabular zu bleiben, mit einem geliebten Menschen auf dem Beifahrersitz das Auto dreimal abzuwürgen, ist natürlich derbe unangenehm, aber auch eine richtig witzige Geschichte. Und sei dir sicher, der nächste Roadtrip kommt bestimmt.
Das Publikum stürmt die Bühne. Der Chef der Commerzbank springt mir zur Seite und drängt die Massen zurück, indem er sie mit Konferenzraumerdnüssen bewirft. Die Anwälte sind wieder aufgewacht und fummeln für ihr Frühstück den Kaugummi wieder aus den Frisuren, in die sie sie vorher klebten. Laras Wertung fällt etwas aus der Reihe. Sie erhält eine 9, eine 9, eine 8, eine 7 und eine 4. Vielleicht hat da jemand ein Leben lang immer nur Teilnehmerurkunden erhalten. Als letztes hier im Wettbewerb Marco Valentino.
Wenn meine Kinder mich später mal fragen, wie die Welt denn früher so war, wie unser Leben denn früher aussah, wenn sie mich das und noch viel mehr fragen, möchte ich sagen können. Früher, da sah es kurz danach aus, als würde es euch gar nicht geben. Wir nicht miteinander reden, ihr mich das nicht fragen, ich euch das nicht sagen können. Weil unser purpurner Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit seinem Mond, der die Meere bewegt, weil dieser purpurne Planet vielleicht teilweise gar nicht mal so gut behandelt wurde. Früher, da sah es kurz danach aus, als würden wir nicht mehr an Wunder glauben, euch mein Klein die Zukunft rauben, unsere bald wahllosen Meere wahllos überfischen. Wetter mit Klima, Schach mit Fußball, nur ohne Würfel und Mailand mit Madrid. Hauptsache Spanien vermischen. Wir wickelten unsere Bananen voll von Liebe in Plastik. Und dann auch noch ich mit meiner Sarkastik. Warum werde ich meine Kinder relativ rhetorisch mit einem Hauch Hilflosigkeit fragen? Und die lieben Kleinen werden sagen, Papa, wir sind so stolz auf dich. Du hast alles gegeben, damit wir jetzt leben. Alles getan, wurdest sogar vegan. Danke werde ich sagen. Danke, meine lieben Kleinen, vielleicht auch ein kleines bisschen Wein und dann dankestrunken weitererzählen. Früher, da sah es kurz danach aus, als würden Meere in Plastik versinken, mehr und mehr Menschen so sinnlos ertrinken, als würden wir das, wir schaffen das, vielleicht ja doch nicht schaffen, weil wir uns nicht mal vom Sofa aufraffen. Zwischen YouPorn und Insta, Snapchat und Singstar, Kurzzeitkoma und Fotos von Oma. Rumgehocke und Spermasocke. Tinderten wir. Ab und zu so ein kleiner Schluck Bier von dem Bier von vorgestern. Trinken, tindern, lalend, lästern. Vorsicht, Zitat. Die Welt ist ein Haufen Scheiße, sagte schon Sido. Denn nichts ist für immer. Schon Gott, Karel und Bushido. Auf dem Sofa im Internet ist Pessimismus perfekt perfide potenziert. So dass auch die Letzte die Hoffnung verliert. Verlieren könnte. Doch sie rafft sich auf, geht raus auf die Straße, verlässt ihre Blase. 20.08.2018. Erst eine, alleine. Dann zwei, dann drei, dann vier, dann Chemtex er vor Merkels Tür. 20.09.2019. Mehrere Millionen weltweit. Da draußen auf der Straße ist so unfassbar viel Hoffnung, so unfassbar viel Mut, so unfassbar viel Glaube. Glaube an Wunder und daran, dass wir es doch noch schaffen. Und das werden wir. Zeitsprung. 20.10.2030. Meine lieben kleinen Kinder stehen vom Sofa auf, gehen raus auf die Straße und singen. Die Kinder tanzen durch die Welt, die eine ist des anderen Held, die ganze Rasselbande brüllt. Wo ist der Klimaschutz? Wo ist der Klimaschutz? Wer hat den Klimaschutz geklaut? Wo ist der Klimaschutz? Wo ist der Klimaschutz? Wer hat den Klimaschutz geklaut? Ja, wer war's? War's die Angie? War's die Lobby? Oder Trumpys neuestes Hobby? Und was tun? Was unternehmen? Was sind eure Herzensthemen? Brücken bauen, Brücken blockieren, Energien aktivieren. Wasser, Wind und auch Solar, Hafermilch bei Edeka. Leben, lachen und auch tanzen, mit Ecosia Bäume pflanzen. Urlaub in der Uckermark, nur gemeinsam sind wir stark. Hoffnung, Mut und Potenzial, Schwebebahn in Wuppertal. Tuffy springt im Affenzahn, wo ist unser Masterplan? Nicht verzagen, Chancen sehen, freitags in die Schule gehen. Mittwochs dann doch demonstrieren, sich nicht auf YouPorn verirren. In den Wald gehen und zinieren, wie Phil Kingston rebellieren. Phil Kingston, 83 Jahre jung, war verzweifelt. Also stand er auf, ging raus, feierte seinen Geburtstag auf dem Dach einer Londoner Straßenbahn. Ließ sich noch vor Jane Fonda, Joaquin Phoenix und Martin Sheen verhaften. Für seine Kinder und Enkelkinder. Und so wie Phil, war auch ich verzweifelt. Dass ihr, meine Kleinen, mich das alles später mal gar nicht fragen könnt. Doch dann stand ich auf, ging raus auf die Straße, verließ meine Blase. Fand Hoffnung, Glaube an Wunder, Mut und unfassbar viele wirklich wunderbare Menschen. Menschen, die zusammenhalten. Dankeschön. Und deshalb, meine lieben Kleinen, freue ich mich jetzt schon von ganzem Herzen, dass ihr mich auf dem Sofa sitzen später mal fragt, hau. I met your mother. Vermutlich auf einer Demonstration. Vermutlich mittwochs. Vielen Dank.
Die Zuschauer verlassen den Raum. Sie ziehen jubelnd durch die Straßen Frankfurts und sprühen Gedichtzeilen an Betonwände. Sie hauchen der seelenlosen Zeilen mit konsumkritischen Gedichten aus Straßenmalkreide Leben ein. Sie stürmen die Großkanzlei der Junganwälte und tauschen Gesetzbücher mit Gedichtbänden. Goethe weint vor Freude und eine Träne fällt aus dem Himmel in den Main und färbt ihn in allen Farben der Farbenlehre. Niemand interessiert sich für die Siegerehrung im English Theater. Was sind schon Punkte? Hauptsache sind alle gesund. Alle sind Gewinner. Und so gehen sie nach Hause, wie echte Gewinner eben gehen. Bejubelt, aber demütig und mit den Taschen voll Erdnüssen aus den Konferenzräumen der Chefetagen. Bitte bleiben Sie gesund. Und bis bald.